Deutschlandfunk Interview.
Professor Arndt Sinn lehrt an der Universität Osnabrück. Er ist dort Direktor des Zentrums für europäische und internationale Strafrechtsstudien und ein Spezialist im Bereich der organisierten Kriminalität. Guten Tag, Herr Sinn.
Guten Tag, Herr Meurer.
Vielleicht zunächst, wann reden wir von organisierter Kriminalität?
Herr Meurer, da beginnen ja die Probleme schon. Wann von organisierter Kriminalität gesprochen wird, ist in Deutschland noch auf eine uralte Definition aus dem Jahr 1990 zurückzuführen. International sind wir da schon viele, viele Schritte weiter. Es gibt eine EU-Initiative, die beschreibt, was wir unter organisierter Kriminalität verstehen sollen. Und es gibt die Palermo-Konvention der Vereinten Nationen. Dort steht das auch drin. Also hier wäre schon
drin?
Mal Handlungsbedarf.
Und was steht da drin?
Da sind also im Wesentlichen vier Merkmale, die organisierte Kriminalität auszeichnen. Das erste, es müssen mehr als drei Personen sein. Die müssen organisiert zusammenhandeln, auf bestimmte Dauer zusammen sich finden und für ein übergeordnetes Ziel, das ist in der Regel dann Profitorientierung, zusammenführen. Also gar nicht so kompliziert. In Deutschland macht man das ein bisschen mehr kompliziert.
Mehr als drei Personen, dann ist ja fast jede Bande organisierte Kriminalität. Etwas zugespitzt gefragt.
Ja, Herr Meurer, da gehen die Abgrenzungsprobleme weiter. Wir verfolgen in Deutschland ein OK-Verfolgungskonzept, das sich noch stark an Banden orientiert, weil als sich die organisierte Kriminalität als Konzept herausgebildet hat, da wusste man noch nicht so genau in den 1980er Jahren, was organisierte Kriminalität im europäischen Kontext oder im deutschen Kontext überhaupt ist. Das schwappte ja aus den USA mit dem Kampf gegen die Drogen, den Ronald Reagan damals ausgerufen hatte, ja erst nach Europa und nach Deutschland rüber. Und in der Tat, das ist ein rechtliches Problem, ein tatsächliches Problem, wenn wir uns Daten anschauen. Wie viel OK steckt denn eigentlich in der Bande drin? Denn unsere Statistiken weisen ja im OK-Lagebild die organisierte Kriminalität auf der Grundlage dieser Uralt-Definition aus.
Inwiefern ist das ein Problem? Heißt das, dass die Polizei vielleicht bei vielen Dingen nicht hinschaut, weil das eben in Deutschland nicht unter organisierte Kriminalität fällt?
Ich will nicht behaupten, dass die Polizei nicht hinschaut. Denn was die Verfolgung von Drogenkriminalität angeht, gibt es ja große Erfahrungen. Und deshalb glaube ich nicht, dass man das so sagen kann. Aber die Polizei kann teilweise gar nicht hinschauen, weil sie die Strukturen nicht aufdeckt. Und da sind wir beim Problem, das auch heute bei Europol angesprochen wurde. Wir müssen weg von der Verfolgung der kleinen Fische. Wir müssen natürlich auch die Drogenkuriere und andere Personen verfolgen und ihnen einem Verfahren zuführen. Aber wir müssen an die Netzwerke, wir müssen an die Hierarchien ran. Und das nennt man Strukturermittlungen und das muss passieren.
Genau. Den Satz habe ich mir ja auch notiert von der Europol-Chefin. Wie schwer ist das, Netze zu verfolgen?
Ja, das ist schwerer geworden, möchte ich mal sagen. Während wir früher davon ausgegangen sind, im Europol-Bericht Serious and Organized Crime Threat Assessment aus dem Jahr 2017, der alle vier Jahre erscheint, dass wir mehr Hierarchien in der Europäischen Union haben als Netzwerke, ist ja klar, bei einer Hierarchie muss man den Hintermann finden oder die Hintermänner der Organisation. Das ist immer noch schwierig genug, aber man weiß, da gibt es welche, die die Fäden in der Hand haben. Bei Netzwerken müssen Sie die Knotenpunkte finden, das heißt die wichtigen Knotenpunkte, denn wenn Sie sich konzentrieren auf die unwichtigen Knotenpunkte, dann werden Sie Ressourcen verschwenden, Zeit verschwenden und Sie werden die wichtigen Punkte,
und
wichtigen Personen nicht ausfindig machen.
Und was sind die wichtigen Knotenpunkte?
Das sind die wichtigen Knotenpunkte, sind diejenigen, die die Logistik in der Hand haben, diejenigen, die die Ausgangsstoffe beschaffen, diejenigen, die die Geldwäsche dann letztendlich auch betreiben und Hand in Hand mit den wichtigen Akteuren zusammenarbeiten.
Die Polizei tut, was sie kann. Gehen wir mal davon aus, natürlich tut sie das. Gibt es ausreichend Zusammenarbeit auf Europol-Ebene, im Austausch zwischen den nationalen Polizeien, um diese Knotenpunkte zu finden?
Nein, gibt es nicht. Das ist eine Forderung, die auch seit langen Jahren aus der Wissenschaft kommt, dass wir Europol stärken müssen. Europol ist ja keine Polizei, wie man sie sich vorstellt, die Exekutivbefugnisse hätte, also selbst ermittelt, sondern sie ist immer auf die Mitgliedstaaten angewiesen. Aber sie koordiniert und analysiert. Und diese Koordination findet europaweit in JITs, Joint Investigation Teams, statt, also gemeinsame Ermittlungsgruppen, die von Europol organisiert werden. Und die übernehmen übrigens dann auch die Administration dieser Gruppen. Aber es müssen sich erstmal Länder finden, die willens sind, in solchen JITs mitzuarbeiten. Und wenn solche JITs arbeiten, sind sie erfolgreich.
Wer ist dann nicht willens mitzuarbeiten?
Ja, willens in dem Sinne, dass das natürlich erstmal Arbeit macht. Die Administration eines solchen JITs ist mit Aufwand verbunden. Und dann ist natürlich klar, dass die Polizei sich die Frage stellen muss, wollen wir jetzt weiter Verbrecher verfolgen oder wollen wir Formulare ausfüllen? Und an dieser Stelle wäre es ratsam, eine deutsche Koordinationsstelle einzurichten. Das Bundeskriminalamt könnte da sicherlich sagen, dass sie das ja jetzt schon tun, aber man kann das auch noch ausbauen. Eine Koordinationsstelle, die den ganzen administrativen Aufwand dann klärt und dann eben im Bereich Joint Investigation Teams das zu Europol spiegelt.
Wenn wir uns, Herr Sinn, die Formen von organisierter Kriminalität anschaut, kann man wirklich eine Arbeitsteilung feststellen? So klingt das ein bisschen bei Europol und auch in Vorträgen, die ich von Ihnen kurz gelesen habe. Also Arbeitsteilung im Sinne von arabische Clans spezialisieren sich auf Drogen, Clans vom Balkan auf Einbrüche, polnische Banden auf die Sprengung von Geldautomaten.
Also das, was wir sehen, Herr Meurer, ist ja sowieso nur die Spitze des Eisbergs. Und wer einen Eisberg kennt, der weiß, dass das die meiste Eis unter der Oberfläche liegt. Und das, was wir heute auch gehört haben, Frau de Boy sagte, das ist alarmierend, oder in der Anmoderation haben Sie ganz alarmierend. Für mich ist das weiterhin alarmierend, denn diese über 800 Gruppierungen, die man jetzt erstmals auf den Tisch gelegt hat, das ist ja im Vergleich zu dem, was wir in 2017 im SOCTA-Bericht hatten, mit 5000 Gruppierungen, ja nur die Spitze des Eisbergs. Und wir wissen anscheinend immer noch nicht, wie viele Gruppierungen denn es tatsächlich in der Europäischen Union gibt.
Also wissen wir auch nicht, ob es diese Arbeitsaufteilung gibt nach Delikten.
Ja, in dem, was wir in diesen 800 Gruppierungen hat, da bin ich mir sicher, dass es diese Arbeitsaufteilung gibt. Das hat man erhellt. Das sind Daten aus den Mitgliedstaaten, die akribisch aufgearbeitet wurden. Daran glaube ich auch. Aber was mich doch sehr in meinem Sicherheitsgefühl stört, ist, dass wir immer noch nicht wissen, wie viele Gruppierungen es tatsächlich gibt. Und auch der SOCTA 2021 hat keine Zahl. Und die Bundesregierung hat im Jahr 2022 auf eine kleine Anfrage geantwortet. Sie hat auch keine Daten, wie viele Gruppierungen in Europa tatsächlich aktiv sind. Das stört mein Sicherheitsgefühl.
Also vieles, wissen wir nicht, ist unter der Wasseroberfläche, sagen Sie. Wie kommt es denn, dass es eine internationale Arbeitsteilung gibt nach Drogen, Menschenhandel, Einbruch, Serien und so weiter? Wie kommt das?
Naja, organisierte Kriminalität, es steckt im Namen, organisiert sich. In der Organisation stecken natürlich auch arbeitsteilig drin, damit man Profitmaximierung schafft. Das ist in der Wirtschaft ja genauso. Und so finden wir also in bestimmten Kriminalitätsbereichen, also bei Diebstahl, Frachtdiebstahl und anderen Sachen, durchaus diese Arbeitsteilung. Die einen stehlen, die nächsten hehlen es oder bieten es auf bestimmten Plattformen an oder über bestimmte Kanäle an, und die anderen waschen dann das Geld. Das heißt also, das, was man kann, also hochspezialisiert zu sein, das führt zu einer Profitmaximierung und dementsprechend vielleicht auch Ruhe unter den Gruppierungen, weil man sich gegenseitig nicht ins Gehege kommt.
Nur ganz kurz zum Schluss. Wir reden jetzt über ausländische OK-Spezialisten. Sind auch Deutsche dabei bei der organisierten Kriminalität?
Selbstverständlich. Die in Deutschland dominierende OK-Nationalität ist deutsch. Das muss auch gar nicht verwundern, weil immer in einem kulturellen Umfeld natürlich Sprache und Kultur eine ganz entscheidende Rolle spielt, insbesondere im Bereich der organisierten Wirtschaftskriminalität. Und dementsprechend muss das überhaupt nicht verwundern.
Professor Arndt Sinn, Direktor des Zentrums für europäische und internationale Strafrechtsstudien an der Universität Osnabrück, zu den Zahlen und Ergebnissen von Europol heute zur organisierten Kriminalität in Europa. Herr Sinn, besten Dank und tschüss, auf Wiederhören.
Vielen Dank.